Ralf, iss die Karotten auf. Das ist gut für die Augen.
Das hat meine Mama früher immer zu mir gesagt. Ich hab's natürlich geglaubt. Mohrrüben mochte ich schon immer und hab die Dinger als Kind förmlich verschlungen. Bis heute sehe ich gestochen scharf. Aber trägt das Gemüse seinen Teil dazu bei? Heute befassen wir uns mit Gesundheitsmythen. Da gibt's nämlich eine ganze Menge von. Was stimmt davon und was ist absoluter Quatsch? Von alten Hausmittelchen bis hin zu viralen Internettrends. Wir knöpfen uns ein paar dieser Mythen vor und schaffen Klarheit. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Ist diese Geschichte wirklich so passiert oder wurde sie frei erfunden? Heute also ein bisschen X-Faktor bei Herzschlag. Bei mir zu Gast ist Dr. Natascha Schlotauer aus Bremen. Sie arbeitet im Krankenhaus St. Josef Stift Bremen und wird uns aufklären, auf was wir beim Thema Gesundheit wirklich achten sollten und was wir ignorieren können. Ja, was vielleicht sogar auch ein gefährlicher Mythos ist. Natascha, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Ralf.
Fangen wir gleich mal mit einem Mythos an, der auf den ersten Blick ganz logisch klingt.
Vitaminpräparate sind ein Allheilmittel gegen Erkältungen und Stress.
Klingt erstmal richtig. Vitamine sind wichtig für unseren Körper, aber gewinnen wir die Vitamine nicht schon aus natürlichen Lebensmitteln und reicht die Vitaminzufuhr aus Brokkoli, Äpfeln und Co. oder macht es Sinn zu supplementieren?
Ja, das ist in der Tat eine ganz, ganz spannende Frage. Und grundsätzlich würde man ja erstmal sagen, wenn man abwechslungsreich und ganz natürlich isst, dann reicht das aus, was wir über die Nahrung aufnehmen. Aber das tun wir ja leider nicht. Wir leben vegan heute, ganz modern. Oder wir leben vegetarisch oder wir haben einfach gar keine Zeit, tagsüber im Büro Stress auch noch irgendwie was Gesundes zu essen oder kommen auch gar nicht in die Kantine nochmal rein. So geht es mir zum Beispiel. Und dann ist das schon in der Tat so eine Sache, da müsste man dann vielleicht nochmal wieder ein bisschen supplementieren mit Vitaminen. Aber kommen wir erstmal dazu, was kann der Körper selber bilden an Vitaminen und was müssen wir tatsächlich nur über die Nahrung aufnehmen? Der Körper kann tatsächlich ein bisschen Vitamin D aufbauen. Dafür braucht er aber auch noch andere Faktoren wie Sonnenlicht. Ich will da auch gar nicht so weit jetzt ins Einzelne gehen. Aber Vitamin B kann er auch noch so ein bisschen aufnehmen. Aber alles andere müssen wir allein durch die Lebensmittel aufnehmen zu uns. Und das müssen wir eben in ausreichender Form auch machen. Und dazu müssen wir reichlich Vollkorn essen, frisches Brot, Gemüse, Milch, Milchprodukte, Fleisch und Fisch. Und wenn wir irgendwie eins von den Sachen jetzt nicht essen, dann kann es schon mal nicht ausreichen. Und dann kann auch das Immunsystem darunter leiden. Das Immunsystem braucht nämlich ganz viele Vitamine. Nicht nur Vitamin C, sondern auch Vitamin A unterstützt das Immunsystem oder auch Vitamin D zum Beispiel auch. Und diese Vitamine nehmen wir dann über die Nahrung zu uns.
Und jetzt kann man ja auch ganz faul sein. Wenn ich so in den Supermarkt gehe, auch in den Bio-Supermarkt, dann sehe ich ganze Regale mit Nahrungsergänzungsmitteln und ohne Ende Vitaminpräparate. Also ich esse einfach immer nur dasselbe und baller mir diese ganzen Vitaminzufuhrträger rein. Das ist aber auch nicht gut, ne?
Also das machen bestimmt ganz viele, die eben keine abwechslungsreiche Ernährung schaffen, weil sie eben keine Zeit haben zum Einkaufen, weil sie keine Lust haben zum Kochen, weil sie einfach kaputt sind, wenn sie abends nach Hause kommen. Und für die macht das dann schon Sinn. Allerdings muss man auch mal so gucken, nicht, dass ich was überdosiere. Wie gesagt, der normale Mensch braucht eigentlich nichts, wenn er so lebt, wie er früher auf dem Lande auch leben konnte, wo man immer was Frisches hat vom Feld, wo man auch vielleicht noch Zeit hat und Lust hat, sich das zuzubereiten, dann braucht man das nicht. Aber wenn man das eben nicht hat, weil man eingeschränkt lebt, zum Beispiel die Veganer, denen fehlt eben doch viel an Vitaminen.
Ja, und Eisen vor allem auch dann, ne?
Eisen, das ist jetzt ja kein Vitamin, aber ein Spurenelement und Mineralstoffe, die sind auch total wichtig. Selen ist ganz wichtig, noch Zink ist auch noch ganz wichtig. All das, das kann man schon ganz gut substituieren und sollte man auch tatsächlich tun, weil wenn es zu einer Mangelerscheinung kommt, dann habe ich tatsächlich wieder auch mit Erkältungen zu kämpfen oder es kann jedenfalls passieren.
Da sind wir wieder mittendrin beim Immunsystem, das hast du ja auch schon erwähnt. Können wir also wirklich Erkältung und Stress vorbeugen, wenn wir da so ein Vitaminpräparat einwerfen?
Das ist, glaube ich, tatsächlich Mythos, dass man sagt, man kann was vorbeugen. Nee, das können wir nicht. Aber wir können, wenn wir schon so ein bisschen Kribbeln in der Nase haben oder es juckt uns so, dass wir dann sagen, jetzt werfe ich aber mal verstärkt Vitamin C ein, dann können wir praktisch die Dauer dieser Erkältung reduzieren. Also sagen wir mal, früher hat man immer gesagt, 7 Tage kommt er, 7 Tage bleibt er und 7 Tage geht er. Der Schnupfen ist damit gemeint. Und diese 7 Tage könnte man dann zum Beispiel auf 5 Tage reduzieren. Aber es ist auch nicht alles das, was das Immunsystem braucht an Vitaminen. Das Immunsystem braucht zum Beispiel auch ausreichend Schlaf. Im Schlaf erholen sich meine Zellen, da erholt sich der Körper. Und das ist eben auch ganz wichtig, wenn ich eine Erkältung schneller wieder davon genesen sein möchte. Und ich brauche auch Bewegung an frischer Luft. Alles das sind auch noch Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Es ist eben nicht das Vitamin C alleine.
Es soll auch Menschen geben, die spüren ein Kribbeln im Hals und sagen sich so, dann trinke ich jetzt erstmal einen Liter Multivitaminsaft und dann ist ja wieder alles gut. Kann eine zu hohe Dosis Nahrungsergänzungsmittel auch gefährlich werden? Du hast vorhin einmal ganz kurz das Überdosieren angesprochen.
Genau, das kann es tatsächlich sein. Wenn ich zu viel Vitamine zu mir nehme, dann kann der Körper die auch nicht alle speichern und dann ist irgendwann der Speicher auch mal voll und dann baut er sie vielleicht auch nicht ab und dann kommt es eben zu einer Überdosierung. Und da gibt es dann so Erscheinungen wie Übelkeit, Erbrechen, ganz große Magenprobleme und Kopfschmerzen können es sein. Ich kriege zum Beispiel bei einer Vitamin-A-Dosis, wenn es so akut ist, dann kriege ich trockene Lippen, trockene Haut und fühle mich einfach unwohl. Vitamin A ist zum Beispiel ganz gefährlich, auch wenn ich das chronisch überdosiere. Dann kann ich sogar sterben daran. Das hat man mal früher entdeckt als die Inuits, die immer Robben geschlachtet haben und deren Leber gegessen haben, weil ja so wahnsinnig viel Vitamin A da drin ist und die das ganz gesund fanden und das auch brauchten in diesen kalten Zonen dort oben. Und da haben die tatsächlich durch diesen überhöhten Lebergenuss dann auch mal ein Leberversagen bekommen und sind daran gestorben. Aber heutzutage wissen wir das ja und deswegen kommt es ja auch nicht mehr dazu.
Also zum Mythos, Vitaminpräparate sind ein Allheilmittel gegen Erkältung und Stress, können wir sagen, Mythos, nicht nur die Pillen einwerfen, sondern einfach generell auf die Ernährung achten und das Normale, was der Körper braucht, essen und natürlich auch an den richtigen Schlaf denken.
Durch kalte Luft kann man sich einen Zug holen.
Das ist tatsächlich so, wenn ich irgendwie gefühlt im Zug sitze, dann merke ich schon Nacken irgendwie. Andere können das 100 Jahre machen und bei mir ist es schon wieder relativ unangenehm dann. Kannst du das Fenster bitte schließen? Ich bekomme einen steifen Nacken, hört man dann von links und rechts, sobald jemand auch im Büro das dann schon mal wieder geöffnet hat. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal gehört. Ist das jetzt Mythos oder Wahrheit, Natascha?
Da würde ich sagen, das ist tatsächlich Wahrheit, auch wenn man das nicht wahrhaben will, aber es ist so. Es ist auch keine Alterserscheinung. So konstante Lüftung, die kühlt einfach den Nacken aus. Und wer hat schon immer einen Schal um? Also das ist ja meistens die nackte Haut, die ich dann auch habe. Und da kommt nun direkt immer diese kalte Luft drauf. Und das führt dann eben dazu, dass die Haut auch auskühlt und die Strukturen darunter. Und das macht dann Schmerzen.
Was passiert da genau im Körper, wenn jetzt kalte Luft zu Schmerzen im Nacken führt? Und warum ausgerechnet der Nacken?
Der Nacken ist, wie gesagt, unbekleidet, ungeschützt. Also wir haben da eben nicht so den Schutz davor von schöner Kleidung. Und das Gesicht ist auch viel mehr kalter Luft ausgesetzt. Viel häufiger, das hat sich schon dran gewöhnt. Der Nacken ist aber so ganz zart irgendwie so zwischen Kopf und Körper und kriegt eben da keinen Schutz. Und wenn es nun so kalt ist, dann ziehen sich dort die Gefäße zusammen. Das ist ein natürlicher Reflex, weil in den Gefäßen fließt Blut. Und Blut ist ja einer der Faktoren, was auch die Körpertemperatur aufrechterhält. Das brauchen wir. Und wenn nun diese Gefäße sich zusammenziehen, dann wird die Muskulatur nicht so gut durchblutet. Und dann kriegt sie eben auch weniger Spurenelemente, Mineralstoffe, alles Nährstoffe, was sie braucht für die Funktion. Und die Muskulatur funktioniert dann einfach nicht mehr so gut. Sie verkürzt sich. Und es wird eben auch dann nicht so viel an Giftstoffen wieder abtransportiert. Und das Ganze macht, dass die Funktion eingeschränkt wird, dass er sich verkürzt und dass er eigentlich so ein bisschen säuerlich dann reagiert. Und in dem Muskel sind auch Nervenfasern und diese Nervenfasern werden dann auch gereizt. Und das ist am Ende das, was zu Schmerzen führt.
Ich reagiere auch säuerlich über meinen Nacken, wenn der das nicht in den Griff kriegt. Ja, dann hast du schon ein dickes Gesicht, aber so ein Weicheinacken, meine Güte. Klimaanlagen im Sommer, also Lüften im Winter, überall ist ja ständig immer kalte Luft. Wie beuge ich denn jetzt so einen schmerzenden Nacken vor, Natascha?
Pack doch einfach mal deinen Nacken schön ein. Nimm auch im Sommer einfach so ein kleines, leichtes Tüchlein. Das reicht schon aus. Das wickelst du dir modisch um deinen Hals. Und dann ziehst du auch nicht mehr so kalt dran. Und du kannst auch Dehnungs- und Lockerungsübungen machen. Wenn es dann schon passiert ist, würde auch gleich Wärme helfen. Also wenn du schon so ein bisschen ziehen, da merkst im Nacken, das sind ja so die ersten Anzeichen, dann machst du einfach ein bisschen den Kragen hoch und packst dich ein bisschen Wärme ein. Dann wird sofort die Durchblutung wieder angeheizt und der Muskel kriegt mehr Durchblutung. Heißt, er wird wieder ganz normal mit Nährstoffen versorgt und er kann seine Giftstoffe auch alle wieder abtransportieren und das tut ihm total gut. Und ich kann ja noch dazu sagen, es ist auch gar nicht gut, immer die Klimaanlage so hochzuschalten, denn allein so ein Temperaturunterschied von 6 Grad zwischen Außen- und Innentemperatur ist wahnsinnig belastend für das Herz-Kreislauf-System, weil eben diese Gefäße sich verengen und wenn die Gefäße sich verengen, dann gibt es eine Widerstandserhöhung. Das heißt, das Herz pumpt die ganze Zeit gegen einen erhöhten Widerstand an und das macht eben diese Kreislaufbelastung. Deswegen würde ich gar nicht so die Klimaanlage runterdrehen, sondern so auf so ein normales Temperaturgefühl bringen. Dann haben wir auch alle diese Probleme nicht mehr und dann meckern auch nicht die Kollegen.
Also Mythos, steifer Nacken durch Zugluft, eindeutig geklärt. Es ist tatsächlich wahr. Danke dir für diese Ausführung.
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
Es gibt ja das Sprichwort, frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König, Abendessen wie ein Bettelmann. Klär uns doch mal bitte auf, Natascha, Fakt oder Fantasie und darf ich weiter ein später Esser sein?
Also ich würde sagen, das ist Fakt, dass man schon morgens wie ein Kaiser essen soll. Ich kenne das auch und meine Mutter auch immer gesagt, morgens war ich immer gar nicht so gut drauf und wollte gar nicht so viel essen. Aber Fakt ist, dass das Verdauungssystem einfach ausgeruhter ist durch die Nacht und super loslegen kann, wenn du dann eben ihnen ein Frühstück anbietest. Außerdem kriegen wir dadurch dann auch Energie in den Körper hinein. Das heißt, wir haben Kalorien und die braucht der Körper, um arbeiten zu können. Mittags sollte man ein bisschen weniger essen, weil das Verdauungssystem dann zwar noch ausgeruht ist, aber ich kriege so ein Mittagstief. Also das ist meine innere Uhr, die automatisch ein Mittagstief hat durch Hormone und was alles noch so mit dazukommt. Und dann esse ich jetzt auch noch eine ordentliche Mahlzeit. Dadurch wird mein Magen ordentlich durchblutet, weil er das ja dann auch verdauen muss. Und das ganze Blut geht vom Kopf in den Magen. Das ist tatsächlich so. Und was passiert dann? Im Kopf ist eben wenig Blut, heißt wenig Sauerstoff und ich werde müde. Ich kriege ein richtiges Leistungstief noch zu meiner inneren Uhr noch mit dazu. Und deswegen macht es nicht so wirklich Sinn, da mittags so eine Hauptmahlzeit draus zu machen. Abends sollte man deswegen nicht mehr so viel essen, weil man erstens keinen Kalorienverbrauch mehr hat. Man bewegt sich dann ja nicht und meistens ist ja dann der nächste Gang ins Bett und da liege ich und ruhe und kann wunderbar diese ganze Energie speichern in Form von Fett und das macht dann irgendwann mal dick. Außerdem stört diese Verdauung, die dann ja natürlich auch anlaufen muss, den Schlaf, sodass man sagt, man soll eigentlich 2 Stunden, bevor ich zum Schlafen gehe, nichts mehr essen, damit ich auch ordentlich gut schlafen kann und nicht meinen Magen gefüllt habe und der ordentlich arbeiten muss. Der will ja schließlich auch mal Ruhe haben und das ist nun mal eben abends.
Macht uns das Frühstück denn wirklich leistungsfähiger auch?
Ja, ich hatte das ja eben schon gesagt, wir haben ja mit diesem Essen auch immer eine Kalorienaufnahme verbunden und Kalorien ist Energie und die brauche ich auch für den Tag. Es ist in Studien tatsächlich auch belegt, dass es die Gedächtnisleistung steigert, wenn man auch ordentlich gefrühstückt hat. Gerade bei Schülern in der Schule sagt man auch immer, wenn da zu Hause nicht drauf geachtet wird, dass die noch ein Frühstück bekommen haben, dann hängen die da in den Seilen und liegen da mit dem Kopf auf dem Tisch und die Lehrer beschweren sich. Also da gab es tatsächlich Studien, dass solche Schüler, die von zu Hause losgeschickt wurden mit einem gesunden Frühstück, also mit einem abwechslungsreichen Frühstück auch, dass die leistungsfähiger waren und auch schneller reagieren konnten. Man sagt, man soll das Frühstück bis 8.30 Uhr eingenommen haben. Also so spät um 11 oder um 12, da bist du dann eigentlich schon beim Mittag.
Und was wir dann auch wissenschaftlich dokumentiert haben, und deswegen sagen wir auch zu dem Mythos, morgens soll man speisen wie ein Kaiser. Das ist auf jeden Fall wahr. Das sollte man tatsächlich tun, weil es normalerweise eben auch richtig und gut ist. Kommen wir zum nächsten Mythos.
Smartphones, Laptops und Fernseher. Das ständige Bildschirmlicht schadet unseren Augen.
Wir schauen ständig in irgendwelche Bildschirme. Macht das die Augen jetzt wirklich kaputt oder schlechter, Natascha?
Ja, da würde ich mal sagen, jein. Also das kann man nicht generell sagen, dass die Augen dadurch kaputt gehen. Aber was man sagen kann, wenn ich lange vor dem Bildschirm sitze, dann macht mich das müde. Das ist schon sehr, sehr anstrengend, weil ich da konzentriert vorsitzen muss in einer Entfernung, die das Auge nicht unbedingt entspannt. Wenn ich in die Ferne gucke, das kennen wir alle aus dem Urlaub, dann tut mir das gut. Dann entspannt das nämlich die Muskulatur, die meine Linse auf scharf stellen muss. Je dichter ich dran sitze, desto anstrengender ist es für meine Linse, weil nämlich die Muskulatur, die um die Linse herum ist, sich anstrengen muss. Und das macht müde. Zusätzlich ist dann auch noch der Lidschluss verlangsamt. Ich gucke ja konzentriert auf den Bildschirm und meine Augen klappen dann nicht immer regelmäßig runter. Das heißt, sie werden auch nicht mehr so gut befeuchtet, wie das eben zum Beispiel im Ferne-Gucken, im entspannten Gucken ist. Und das macht trockene, gereizte, manchmal juckende Augen und auch Kopfschmerzen dadurch, dass ich eben diese Augenmuskulatur auch ständig anstrengen muss. Also das, würde ich sagen, ist schlecht für die Augen und das sind auch die Probleme, die ich habe. Wenn ich jetzt auf das Licht zu sprechen komme, auf die LED-Lichtquelle, dann muss man sagen, die strahlen zwar blaues Licht aus, diese Laptops, Smartphones und alles andere, aber der Blaulichtanteil in dem natürlichen Licht ist viel, viel höher. Und deswegen sind sie auch nicht so schädlich fürs Auge oder beziehungsweise Netzhaut und Sehzellen.
Macht es grundsätzlich Sinn, eine Bildschirmarbeitsbrille zu tragen? Oder macht mich alleine das Wort Bildschirmarbeitsbrille nicht 30 Jahre älter?
Also Bildschirmarbeitsbrille ist sinnvoll, wenn du schon älter bist, Ralf. Also ich würde mal sagen, so wenn Frauen in die Wechseljahre kommen, weil sie dann eine Hormonumstellung haben. Bei Männern ist das ja nicht so, die kriegen ja eher so eine Midlife-Crisis, aber auch die haben natürlich eine Hormonumstellung. Und dann macht es Sinn, weil ich einfach die Sehschärfe damit regeln kann, mit dieser Bildschirmarbeitsbrille. Die Linse ist nicht mehr so mobil wie in jungen Jahren, dass sie sich ständig einstellen kann auf Raumentfernung, auf nahe Tastatur und dann eben auch noch auf die mittlere Entfernung eines Bildschirms. Und das erleichtert so eine Bildschirmarbeitsplatzbrille, weil sie einfach die Sehschärfe besser für das, oder sagen wir mal, sie unterstützt das Auge beim scharfen Sehen, so muss man es sagen. Alle diese Filter, die ich drauf mache auf das Glas, Gelbfilter, Blaufilter oder ähnliches, die nützen eigentlich dem Auge nicht viel. Also das würde ich sagen, ist Quatsch.
Also hier können wir auch zu diesem Mythos sagen, es ist ein sowohl als auch.
So würde ich das auch sagen. Und es kommt auch so ein bisschen auf das eigene Empfinden an. Wenn ich jetzt meine, dass ich mich geblendet fühle durch blaues Licht oder durch anderes Licht, was noch zusätzlich auf den Bildschirm einfällt, weil er eben ungünstig steht, dann würde ich immer sagen, dann ist eine Brille mit einem Filter ganz toll. Aber das ist auch so ein bisschen eigenes Empfinden. Manche mögen es halt sehr, sehr hell. Und dann gibt es ja die, die gerne in der Dunkelheit lesen. Aber da muss man tatsächlich sagen, dass wenig Licht doch den Augen schadet. Also das macht dann schon eher die Probleme auch an den Sehzellen. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Also früher hat meine Mutter zum Beispiel auch mal gesagt, du verdirbst dir die Augen, wenn du nicht das Licht anmachst. Und da ist dann tatsächlich was dran.
Dr. Natascha Schlotauer hat uns heute also einige Mythen entzaubert und auch hier und da mal ein bisschen Recht gegeben, was wir so denken, was so rumschwirrt in unseren Köpfen, was wir teilweise seit unserer Kindheit kennen, weil Mami oder Opa es gesagt haben. So, aber jetzt zum Abschluss. Was ist denn jetzt mit den Karotten, Natascha? Sind Mohrrüben gut für die Augen? Ja oder nein?
Also Karotten sind natürlich gut für die Augen, weil sie auch viel, viel, viel Vitamine haben und sie verhindern eine Nachtblindheit bei dir. Also da kannst du dir schon sehr Gutes tun. Gegen die Nachtblindheit auf alle Fälle Vitamin A.
Dann habe ich jetzt noch eine persönliche Frage an dich. Welcher Mythos nervt dich denn schon immer, mit dem du ein für alle Mal aufräumen willst?
Also ich möchte jetzt ganz aktuell mal mit einem Mythos aufräumen und zwar Grippeimpfung. Das ist immer so ein Mythos, dass wenn ich mich gegen Grippe impfen lasse, dann bekomme ich erst eine richtige Grippe. Das höre ich von ganz, ganz vielen unserer Beschäftigten und das stimmt eben einfach nicht, weil der Grippeimpfstoff in der Regel ist ein Totimpfstoff und tote Impfstoffe können keine Grippe machen.
Wenn ihr weitere Gesundheitsmythen habt, die ihr endlich mal geklärt haben möchtet, ja, dann schreibt gerne diese in die Kommentare eurer Podcast-Plattform, zum Beispiel bei Spotify oder YouTube, oder schreibt eine E-Mail an podcast@bgw-online.de. Wir finden es dann für euch raus und dann sprechen wir uns wieder hier an dieser Stelle, Natascha. Danke dir heute für deine Weisheiten.
Danke dir, Ralf, und es hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Schaut auch in die Shownotes dieser Podcast-Folge, dort haben wir weitere Gesundheitsmythen für euch verlinkt. Und alle Herzschlag-Folgen, die gibt es übrigens überall dort, wo es Podcasts gibt, auf www.bgw-online.de/podcast ebenfalls. Lasst gerne Bewertung bei eurer Lieblingsplattform da und klickt bei diesem Podcast auf Abo. Das war's für heute. Bis in 2 Wochen. Mal sehen, ob diese Aussage wahr ist oder falsch.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. der BGW-Podcast.